Deutschlandfunk Interview.
5-Tage-Woche, 40 Stunden, das wollen viele Menschen so nicht mehr und auch in vielen Arbeitskämpfen, wie zuletzt bei der Bahn, steht die Verkürzung von Arbeitszeit im Vordergrund. Gleichzeitig wird der Fachkräftemangel als eines der größten, wenn nicht das größte Problem für die deutsche Wirtschaft gesehen. Wie geht das beides zusammen? Das kann ich jetzt besprechen mit Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln. Schönen guten Morgen, Herr Hüther.
Guten Morgen, Frau Schulz.
Es kam gerade erst eine Studie Ihres Instituts raus, wonach der Fachkräftemangel in Deutschland geringer geworden ist. Das ist doch ein gutes Zeichen. Also war der Alarmismus von vielen Seiten da vielleicht doch ein bisschen übertrieben?
Naja, geringer geworden durch die schwache Konjunktur und die geringere Produktion. Das ist ja nichts, was wir uns wünschen. Wir wollen ja nicht weniger tun. Wir wollen ja unsere Probleme nicht lösen, sondern wir wollen ja Produkte herstellen, beispielsweise für die Transformation zur Klimaneutralität. Und die brauchen wir in breiter Menge und in hoher Intensität. Wir müssen auch Produktionsprozesse umstellen. Also das ist eher Ausdruck von Schwäche unserer Volkswirtschaft. Wenn wir es so machen wollen, haben wir natürlich kein Problem gelöst. Und selbst dieser kleine Rückgang führt aber dazu, dass der Fachkräftemangel immer noch auf dem tendenziell sehr hohen Niveau ist und im Jahr zuvor war auf dem historischen Höchstwert.
Besonders hoch ist er, wenn ich nochmal auf die Studie zurückkomme, im Verkehr, im Bereich Bus und Bahn. Das passt natürlich gut zum Tarifabschluss diese Woche zwischen der Bahn und der GDL mit dem Weg zur 35-Stunden-Woche, wo ja die GDL sagt, genau eine solche Arbeitszeitverkürzung ist der Weg, dem Arbeitskräftemangel zu begegnen, weil man damit attraktiver für Arbeitskräfte ist. Können Sie da mitgehen mit der Argumentation?
Und wir haben es ja bei der Bahn mit Schichtdienst zu tun und es ist ja ein Modell gefunden worden mit Korridoren, dass man auch auf 40 Stunden hochgehen kann mit entsprechender Erhöhung dann der Vergütung pro Stunde in der Woche von 2,7%. Insofern ist das ja durchaus ein Modell, das in beide Richtungen wirkt. Auf der einen Seite den möglichen Wünschen der Beschäftigten Rechnung trägt, aber auch den Notwendigkeiten, letztlich gesellschaftlichen Notwendigkeiten, auch der Mobilitätswende. Und hier haben wir ja einen Bereich, deswegen ist der auch so bedeutend, das gilt aber ähnlich für die sozialen Dienstleistungen, also Pflege, Kinderbetreuung, Schule und all die Bereiche, wo wir ja keine Produktivitätseffekte im großen Maße organisieren können, sondern im Grunde ist das Leistungsergebnis mit dem Zeiteinsatz verbunden. Nicht? Also wenn ein Zug fährt oder nicht fährt, ist es halt, und ein Lokführer deswegen, weil er vorhanden war oder nicht vorhanden war, dafür verantwortlich ist, können wir das nicht durch Produktivität ausgleichen. Wir können möglichst versuchen, das ganze System digital basierter zu organisieren, vielleicht autonome Züge, aber das ist noch ein langer Schritt in die Zukunft. Das zeigt, dass man über Produktivität nachdenken kann, aber die springt nicht von heute auf morgen aus der Kiste.
Aber trotzdem noch mal zu diesem Gedanken, dass Arbeitszeitverkürzung mehr Attraktivität schafft. Also gerade diese Bereiche, die Sie angesprochen haben, auch Schulen, Gesundheitswesen, Pflege, das sind ja alles Bereiche, wo die Menschen über komplette Überlastung klagen. Muss man das nicht genau als Warnsignal interpretieren, dass diese Berufe deswegen unattraktiv sind, wegen zu viel Arbeitszeit, wegen zu viel Arbeitsbelastung?
Also wenn ich mir zum Beispiel die Lehrberufe anschaue, dann ist es ja nicht der Befund die Arbeitszeit, sondern es sind die Arbeitsbedingungen, es sind die Klassengrößen, es sind die Bedingungen in den Schulen, es ist die Gesamtausstattung dessen, was Lehrern und Lehrerinnen heute zur Verfügung steht. Und das ist das Thema, es ist nicht die Zeit, sondern es ist die Qualität der Arbeit. Also insofern, wie organisiere ich das? Und da haben wir sicherlich ein Problem. Wir können nicht hohe gesellschaftliche Schwierigkeiten identifizieren, die sich dann auch bei den Familien, bei den Kindern manifestieren und tun das aber so, als könnten wir mit den Schulen in Zeitmustern wie früher verfahren oder vor allen Dingen mit Schüler-Lehrer-Relationen wie früher. Das ist das entscheidende Thema, es ist nicht die Arbeit. Jetzt wird etwas verkürzt auf die Arbeitszeit, wenn man beispielsweise mal entsprechende Untersuchungen hineinschaut. Die Frage nach Work-Life-Balance und Gesundheit stellt man fest, es gibt da keinen großen Unterschied zwischen denen, die 40 bis 48 Stunden arbeiten und zwischen denen, die 20 und 35 Stunden in der Woche arbeiten. Es geht also um sehr viel mehr. Es geht um Frage von Qualität und Souveränität.
Es geht natürlich immer um viele Sachen, aber es scheint ja trotzdem so, als hätten viele Menschen dieses Bedürfnis, weniger zu arbeiten. In immer mehr Arbeitskämpfen spielt die Reduktion von Arbeitszeit eine Rolle. Das würden die Gewerkschaften wahrscheinlich nicht machen, wenn ihre Mitglieder da kein Interesse dran hätten. Und dadurch, dass wir diesen Arbeitskräftemangel haben, steigt natürlich auch die Verhandlungsposition der Arbeitnehmer, diese Wünsche durchzusetzen. Kann man da nicht sagen, das ist Marktwirtschaft, also Angebot und Nachfrage im allerbesten Sinne, dann sollen sie das kriegen.
Ist das auch Marktwirtschaft und folgt es den Präferenzen? Und man muss den Menschen auch sagen, was es bedeutet. Wenn wir alle weniger arbeiten, haben wir weniger Wohlstand. Wir haben weniger zu verteilen und der Verteilungskonflikt wird sehr viel schärfer. Und eine Volkswirtschaft, die insgesamt mit einem schrumpfenden Erwerbspersonenpotenzial konfrontiert ist, weil durch die demografische Alterung, wir haben jetzt den Echo Echoeffekt des Pillenknicks von vor 6 Jahrzehnten, muss halt fragen, wie es damit umgeht. Und wenn die Produktivität nicht einfach springt, also wenn Sie sich überlegen, wir reduzieren die Arbeitszeit um 20%, müsste die Produktivität ja mindestens so stark steigen, um das auszugleichen. Diesen technischen Fortschritt kennen wir nicht. Das ist nicht in kurzer Zeit irgendwo das, ohne dass noch Arbeitsverdichtung hinzukommt. Ich glaube, wir sind hier gesellschaftlich auf einem sehr einseitigen Weg unterwegs, denn wir wollen ja Dinge lösen. Und aber die lösen wir nicht durch weniger Arbeit in einer Zeit, wo wir weniger Menschen haben. Einzelne Branchen können ja gegeneinander hier vielleicht Vorteile erzielen. Volkswirtschaftlich geht die Nummer halt nicht auf.
Aber wenn Sie sagen, diesen Produktivitätsfortschritt durch technische Innovationen, den haben wir nicht, da denke ich sofort daran, dass wir die ganze Zeit über ChatGPT, über künstliche Intelligenz reden, welche menschlichen Tätigkeiten dadurch perspektivisch überflüssig werden. Und das sind relativ viele. Das müsste doch eine enorme Zeitersparnis für Menschen möglich machen. Das klingt doch nach einem enormen Produktivitätszuschub.
Ja, aber zum Beispiel auch nicht in den Bereichen, über die wir gerade gesprochen haben, im Verkehr. Dort müssen wir eine völlige Digitalisierung haben und wir müssen auch eine Bereitschaft haben, vollautonome Züge zu akzeptieren. Das bis hin zur Frage des Sicherheitsempfindens und der Versicherung noch eine ganz andere Frage ist. ChatGPT-Studien zeigen, dass man in Bereichen beispielsweise Wirtschaftsprüfung in der Tat Zeitersparnis bis 30% erreichen kann, aber das sind dort textbasierte Tätigkeiten, denn dort greift ChatGPT. ChatGPT heißt ja nichts anderes, dass ich in Texten Muster erkenne, die ich dann weiter wirksam nutze und mir Arbeit erspart. Mir ist nicht bekannt, dass wir eine Lokomotive dadurch führen, dass wir Textbearbeitung machen. Und das gilt halt auch für Kinderbetreuung und Pflege nicht. Das heißt, wir haben eine Vielfältigkeit von Tätigkeiten, wo wir, und darum geht es am Ende immer, volkswirtschaftlich ja in der Summe etwas bewirken müssen. Und das geht nicht auf. Wir haben auch in anderen Ländern vergleichbarer Entwicklung keine solchen Produktivitätssprünge. Wir haben aber in allen anderen Ländern vergleichbare Entwicklungsstufe, nehmen Sie die Schweiz, höhere Arbeitszeiten. Und die sind auch nicht kranker als wir, sondern haben sogar eine längere Lebenserwartung, wenn man es jetzt mal ganz plump formulieren wollte. Also ich glaube, die Diskussion ist spannend, aber sie wird im Augenblick sehr einseitig geführt.
Okay, wenn Sie sagen, das sagen Sie auch öfter, eigentlich müssten die Deutschen eher mehr arbeiten, weil sie im internationalen Vergleich gar nicht so viel arbeiten, wie viele wahrscheinlich denken. Wie will man das dann durchsetzen? Wie sollte man das machen? Sollte man die Menschen zwingen? Sollte man Teilzeitarbeit verbieten? Grundsätzlich jede gewerkschaftliche Forderung nach Arbeitszeitverkürzung per se zurückweisen?
Nein, aber das Teilzeitthema ist natürlich ein interessantes. Warum ist der Anstieg der Erwerbstätigkeit der Frauen mit so einer hohen Teilzeitquote verbunden? Das sind ja, wir wissen auch, viele wollen mehr arbeiten, als sie es in Teilzeit haben. Und da steht eine Frage, ist beispielsweise die Kinderbetreuung hinreichend ausgestattet? Wir sind da deutlich besser geworden in Deutschland in den letzten 2 Jahrzehnten. Auf der anderen Seite gilt aber auch hier Kinderbetreuung. Das können wir nicht durch Produktivitätseffekte lösen, sondern wir brauchen Menschen, die in den Kindertageseinrichtungen und in den Kinderbetreuungseinrichtungen in den Schulen verfügbar sind. Also es geht am Ende, wenn man mit Menschen darüber spricht, um Souveränität der Arbeitszeit, um Flexibilität der Arbeitszeit und nicht um das Volumen. Das scheint mir ein viel wichtiger Punkt zu sein. Das haben auch viele Reaktionen auf die Äußerung, die Sie mir ja eben zu Recht zugeschrieben haben, auch gezeigt. Menschen fragen eher nach Souveränität über ihre Arbeitszeit und nicht nach der gesamten.
Und wenn Sie die Teilzeitmütter ansprechen und die Sorgeverpflichtungen, die haben, haben wir politisch da vielleicht ein bisschen eine falsche Debatte, wenn es weniger um bessere Kinderbetreuung geht, als mehr um Reformen des Streikrechts?
Ja, Reform des Streikrechts, Frau Schulz, ist sich jetzt bezogen auf die Infrastruktur, die kritische Infrastruktur der Bahn, weil man gesagt hat, es kann ja nicht sein, dass eine Kleinstgewerkschaft wie die GDL das ganze Land in Geiselhaft nimmt. Das sagen ja selbst Gewerkschaftsvertreter, die dem DGB-Bereich zugehören. GDL gehört ja nicht dazu. Also insofern merkt man ja, da gibt es eine grundsätzliche Frage, ob man wie in anderen Ländern auch für kritische Infrastrukturen das Streikrecht möglicherweise mit einer Zwangsschlichtung oder mit einer Ankündigungspflicht von Streiks ausstattet. Das würde ja nicht das Streikrecht in Frage stellen, aber etwas disziplinierend wirken. Nein, es geht am Ende um die Frage, wie gehen wir gesellschaftlich mit der demografischen Alterung um? Und wir haben 2 große Prozesse. Die Digitalisierung kann uns helfen, da haben Sie darauf hingewiesen, aber die Dekarbonisierung, die wir erreichen wollen, verlangt halt gerade viel mehr händische Arbeit, denn wir wollen ja Produktionsprozesse CO2-armer machen. Da muss ich den Handwerker, die Handwerkerin haben. Das heißt, man muss diese Zusammenhänge herstellen zwischen demografischer Alterung, Digitalisierung und Dekarbonisierung. Und das würden wir zu wenig diskutiert. Es wird so getan, als könnten in allen Bereichen weniger gearbeitet werden. Ja, dann muss ich auch weniger Pflegezeit der Institutionen in Anspruch nehmen können, bereit sein. Da muss ich auch weniger Kinderbetreuungszeit erwarten müssen von Institutionen wie Kindergärten. Also da beißt sich die Katze in den Schwanz.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Michael Hüter, ganz herzlichen Dank, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.